Hey Gina, Markus hier. Ist ja jetzt schon 2 Jahre her, dass wir unseren Podcast rausgebracht haben, aber vielleicht sollten wir da nochmal drauf schauen. Was ist da eigentlich gerade los am Bogensee?
2 Jahre ist es her. 2 Jahre, seit Markus Dichmann und ich im Dunkeln am Bogensee rumgestreunt sind. Ein bisschen ängstlich wegen der Biber und wegen der Geister der Vergangenheit. 2 Jahre, seit ich im Hochsommer mit dem Fahrrad vom Bahnhof Wandlitz zum Bogensee rausgeradelt bin und mich der Hausmeister hier durch die Gebäude geführt hat. Ich habe in diesem Sommer vor 2 Jahren mit gut 20 Menschen über Bogensee gesprochen und darüber, was daraus werden könnte. Was sich seitdem getan hat? Wenig. Ich bin Gina Enslin und ihr hört unser Update zu Bogensee – Diktaturen im Wald. Ein kurzer Disclaimer. Wir bringen euch in dieser Folge auf einen aktuellen Stand zu Bogensee und auch auf ein paar neue Gedanken. Wenn ihr wissen möchtet, was bisher geschah, dann fangt am besten bei Folge 1 an. Im Frühjahr gab es tatsächlich mal wieder ein bisschen Berichterstattung zu Bogensee. Neue Pläne für Areal mit Villa von Josef Goebbels. Abrissdebatte am Bogensee. Und schließlich: Berliner Senator will Goebbels Villa notfalls verschenken. Der Hintergrund zu diesen Schlagzeilen sieht ungefähr so aus. Ihr erinnert euch vielleicht an die BIM, die Berliner Immobilienmanagement GmbH. Die haben weiterhin die Aufgabe, sich um Bogensee zu kümmern. Und das ist weiterhin aufwendig und teuer. Das Gelände ist rund 17 Hektar groß und kostet das Land Berlin um die 230.000 Euro im Jahr. Von Berliner Seite ist deshalb die Abrissplanung für Bogensee in den letzten 2 Jahren immer konkreter geworden. Wandlitz und der Landkreis Barnim auf der anderen Seite haben dieses Jahr im März ein Abrissmoratorium gefordert. Also, dass der Abriss für 5 Jahre auf Eis gelegt wird. Dann gab es im April eine Sitzung des Aufsichtsrates der BIM. Und da ist Folgendes beschlossen worden. Die Gemeinde Wandlitz soll zusammen mit Bund und Landkreis die Möglichkeit bekommen, Zitat aus dem Pressestatement, eine wirtschaftliche Entwicklungsperspektive für das Areal Bogensee aufzuzeigen. Übersetzt heißt das, das wäre die Möglichkeit zur Weiternutzung des Geländes. Weiter heißt es, sollte keine wirtschaftlich tragfähige Perspektive für das Areal gefunden werden, wurde gleichzeitig beschlossen, dass die BIM mögliche Schritte zur Umwandlung des Areals Bogensee in eine Aufforstungsfläche bzw. die Abgabe des Areals an die Berliner Forsten prüfen und vorbereiten soll. Das wäre der Abriss. Dann auftritt Berliner Finanzsenator Stefan Evers. Der sagt Anfang Mai im Abgeordnetenhaus, er biete jedem an, der das Gelände übernehmen möchte, es geschenkt vom Land Berlin zu übernehmen. Jetzt gehen die Schlagzeilen richtig los und Evers schafft es damit bis in den britischen Guardian. Später versucht er, das Ganze wieder einzufangen. Er sagt der dpa, er würde das Grundstück dem Bund, dem Land oder der Kommune kostenlos übertragen. Also doch nicht einfach jedem, der möchte. Um das alles etwas einfacher auszudrücken, wir bleiben 2 Jahre später bei den alten Fragen. Nutzen, aber wie? Oder doch abreißen?
Im Moment sehe ich es eigentlich eher als Rohdiamant. Man müsste nur jemanden finden, der das Ding schleift.
Das hat Oliver Borchardt, der Wandlitzer Bürgermeister, vor 2 Jahren zu mir gesagt. Aber geschliffen wurde da bis jetzt noch nichts. Oliver Borchardt hat im Frühjahr das Abrissmoratorium gefordert, das ich eben schon erwähnt habe. Das Moratorium hat viele UnterstützerInnen, BürgerInnen, ArchitektInnen und HistorikerInnen zum Beispiel. Ein weiterer wichtiger Unterstützer ist Daniel Kurt. Er ist Landrat des Landkreises Barnim. Zu diesem Landkreis gehört Wandlitz und damit auch Bogensee. Ich habe Daniel Kurt im Rathaus von Eberswalde getroffen und er hat mir genauer erklärt, worum es bei diesem Abrissmoratorium geht.
Worum geht es beim Abrissmoratorium? Wir alle kennen das Areal als einen historisch sehr überformten Ort. Wir reden über die Goebbels-Villa, wir reden aber auch über die Jugendhochschule der FDJ, zwei diametral entgegengesetzte politische Ansätze. Und damit muss man sich auseinandersetzen. Und wenn man dann ein Denkmalensemble hat, was auch schwer im Unterhalt zu finanzieren ist, dann ist immer auch die Frage, kann man sich das noch leisten als Eigentümer? Eigentümer ist Berlin und ich verstehe auch, dass Berlin sagt, wir müssen in eine Nutzung kommen. Wir können nicht ein leerstehendes Objekt mit vielen, vielen hunderttausend Euro im Jahr finanzieren. Wir können allerdings auch einem Abriss nicht ohne weiteres zustimmen. Ich bin Denkmalschutzbehörde und es wäre sicherlich auch ganz falsch, diese beiden architektonischen Ensemble, die da nebeneinander stehen, abzureißen. Und deshalb brauchen wir jetzt Zeit, um sehr verlässlich nochmal zu prüfen, ob wir Nutzerinnen oder Nutzer finden, die Erhalt durch Nutzung eben organisieren können. Und deshalb haben wir gesagt, wir brauchen 5 Jahre. Man muss Projekte machen, man muss mit Leuten reden, man muss das Grundstück bewerben. Man muss auch die Falschen aussortieren. Und dafür brauchen wir eben diese Zeit und deshalb dieses Moratorium.
Jetzt hat ja der Berliner Finanzsenator Stefan Evers im Mai gesagt, er würde Ihnen das Gelände auch schenken. Warum nehmen Sie es denn nicht an?
Also ich weiß gar nicht so genau, ob er das aus einem gewissen Schwung heraus gesagt hat oder ob er das wirklich ernsthaft so meint. Ich kontere erstmal, ich habe mich als Landkreis hier, genau wie die Gemeinde, um meine kommunalen Aufgaben zu kümmern. Wir müssen Schulen bauen, wir müssen Vaterschaften anerkennen, wir machen Zulassungen, wir machen Führerscheine, wir machen Angelscheine, wir machen Gott weiß was. Aber es ist nicht die Aufgabe des Landkreises Barnim, sich um Berliner Immobilien zu kümmern. Deshalb werde ich sie mir nicht ohne weiteres schenken lassen. Ich glaube trotzdem an den Erfolg, aber ich kann jetzt auch nicht kommunales Geld des Landkreises nehmen und die nächsten 5 Jahre für den Werterhalt da vor Ort sorgen. Das müssen die Berliner als Eigentümer schon selber tun. Das ist der Grund.
Die BIM sagt ja jetzt, ich glaube, das war der Beschluss aus dieser letzten Aufsichtsratssitzung, dass sie sich bei diesem Förderprogramm nationale Projekte des Städtebaus bewerben können und dass dann eine wirtschaftliche Entwicklungsperspektive entwickelt werden kann. Wie ist denn da jetzt aktuell der Stand? Gibt es da schon konkrete Ideen? Läuft das schon? Also einfach mal so das Update sozusagen.
Also es ist tatsächlich so, dass die Gemeinde Wandlitz auch mit Unterstützung, und da bin ich auch meinen Kreistagsabgeordneten sehr dankbar, auch mit Unterstützung des Landkreises sich beworben hat bei dieser Förderung durch den Bund. Wir sind mit den Berlinern, also mit der BIM oder aber auch mit dem Senat in Gesprächen, die jetzt, wie ich finde, auch zunehmend besser werden. Also ich will mal sagen, wir nähern uns da mit den Kollegen aus Berlin an und ich glaube, es wissen beide Seiten, dass es gut ist, gemeinsam für eine Lösung voranzugehen und nicht immer auf den anderen zu schielen und zu warten oder sich hinterm anderen zu verstecken. Wir sind da auf einem guten Weg, habe ich das Gefühl.
Und wenn man jetzt wirklich mal auf so Zeiträume guckt, wenn Sie diese Förderung jetzt zum Beispiel da bekommen, wie viel Zeit für Bogensee sichert das, bevor es möglicherweise irgendwann doch abgerissen werden könnte?
Wann Bogensee abgerissen wird, liegt an zwei Entscheidungen. Zunächst mal müsste der Eigentümer oder die Eigentümerin, das Land Berlin, vertreten durch die BIM, sagen, sie wollen abreißen. Und zum Zweiten müsste es dazu eine Genehmigung geben. Die Genehmigung kann der Landkreis Barnim ausstellen oder nicht ausstellen. Ich habe deutlich gemacht, dass meine Unterschrift unter eine solche Abrisserlaubnis nicht drunter kommen wird. Und nach meiner Kenntnis kann auch meine Aufsicht mich dazu nicht zwingen. Insofern sehe ich keinen Abriss von Bogensee. So nicht und so nicht. Dennoch ist mir klar, dass auch die Berliner Kollegen mit Steuergeld umgehen, wenn sie eine leerstehende Immobilie aufrechterhalten. Und deshalb bin auch ich bemüht, alles in meiner Macht Stehende zu tun, dass wir zügig zu einer Nutzung, zu einem Erhalt durch Nutzung kommen. Aber es wäre aus meiner Sicht illusorisch, davon auszugehen, dass das in den nächsten 365 Tagen erledigt ist.
Wenn wir jetzt nochmal auf das historische Erbe schauen, der Umgang mit DDR-Orten wird ja oft auch sinnbildlich für den Umgang mit der DDR-Vergangenheit verstanden. Ich glaube, bekanntes Beispiel ist der Palast der Republik. Wie zeigt sich das auch am Beispiel Bogensee?
Wenn ich mich in der Familiengeschichte noch richtig orientiere, hat, glaube ich, sogar mein Onkel am Palast der Republik mitgebaut und da die Scheiben transportiert oder eingesetzt oder so. Und insofern hat es mich auch persönlich in jungen Jahren betroffen gemacht, dass er weichen musste. Ich habe das nie für mich persönlich in einer Form überhöht, dass ich sage, die Sieger der Geschichte reißen die alten Dinge ab. Aber ich weiß natürlich, dass es diese kritischen Stimmen gibt. Ich denke, dass es bei Bogensee ein Stück weit anders ist, weil Bogensee ist im Moment in der Erinnerungskultur, glaube ich, nur bei denen so bekannt, dass es Bogensee gibt, die Bogensee mit Bogensee persönlich Kontakt hatten. Der Palast der Republik stand ja inmitten der Hauptstadt der Deutschen Demokratischen Republik. Bogensee steht inmitten des Waldes und kaum einer weiß, dass es da ist. Allerdings, wenn man sich mal ein Stück zurücknimmt und sagt, was haben wir denn noch übrig an DDR-Architektur, dann gehört Bogensee mit Sicherheit dazu. Und wenn man jetzt behutsam sein will, vielleicht auch mit Blick auf die Tatsache, dass viele Menschen im Osten ganz offensichtlich sich noch nicht ganz angekommen fühlen, dann ist es ja vielleicht auch ein Auftrag, behutsam damit umzugehen. Mit der Goebbels-Villa ist nochmal was ganz anderes. Da bin ich hundertprozentig davon überzeugt, dass man sie überhaupt nicht abreißen darf, niemals nicht, sondern wir einen Geschichts-, Ausbildungs- und Demokratie-Erziehungsort daraus machen müssen, schon mit Blick auf die Tatsache, dass eben rechte Umtriebe in diesem Land immer deutlicher werden wieder und menschenverachtende Ideen wieder salonfähig werden. Und insofern, bei dem einen ist es aus meiner Sicht sehr klar geboten, es zu erhalten, und bei dem anderen verbietet es sich in jeder Hinsicht, über den Abriss überhaupt nur nachzudenken.
Darauf wollte ich Sie auch noch ansprechen. Also wir sprechen ja nicht nur über das DDR-Erbe, sondern eben auch über NS-Erbe. Und wir sehen ja die aktuelle politische Tendenz, auch selbst hier in Berlin haben Sie, glaube ich, 25% AfD Stimmen gehabt, jetzt bei der letzten Kommunalwahl. Wie kann sich diese Entwicklung einerseits auf das Projekt Bogensee auswirken und was erfordert diese Entwicklung irgendwie auch in einem sensiblen Umgang mit zum Beispiel der Goebbels-Villa?
Die Frage berührt ein Thema, wo, glaube ich, wir alle noch nicht ganz fertig sind im Sortieren von dem, was wir da an Wahlergebnissen vorgefunden haben. Ich war sehr beeindruckt, als ich am Tag nach der Wahl die Landkarte gesehen habe und wir eine perfekte Nachzeichnung der innerdeutschen Teilung sozusagen in den Wahlergebnissen wiedergefunden haben. Ja, die alte Bundesrepublik und da die ehemalige Deutsche Demokratische Republik. Und für mich ist in dem Moment klar geworden, dass es gar nicht um die Frage geht, wo sind ausreichend Hausärzte vorhanden, wo ist der Schulbus kostenfrei, wo ist die Arbeitslosigkeit gering, wo ist die Stimmung besonders gut oder schlecht, sondern es ging offensichtlich um etwas Tiefsitzenderes. Und es muss ja irgendetwas mit der ehemaligen deutschen Teilung zu tun haben, sonst würde diese Grenze da in der Karte nicht entstanden sein. Und deshalb ist es aber sicherlich falsch, davon auszugehen, dass auch in Barnim 25,9% verfestigte rechtsradikale Wählerinnen und Wähler sind, sondern es sind Menschen einer Partei als Wahlmöglichkeit gefolgt, die Probleme anspricht, die Probleme glaubt oder suggeriert, Probleme einfach lösen zu können, mit einfachen Methoden. Und deren Spitzenpersonal verfestigt rechtsextrem ist, ist ja gar keine Frage. Wir kennen das mit der Jugendorganisation von denen und wir kennen da ja bestimmte Reden von bestimmten Leuten, die auch im Landtag Brandenburg aktiv waren oder sind. Also ich glaube, dass man große Teile der Wählerschaft nicht per se in die rechte Ecke stecken darf. Und deshalb glaube ich, dass auch die konkreten Fragestellungen, was machen wir mit Bogensee und welche Entwicklungen sind da möglich, nicht davon abhängen werden, wie hoch ist die Anzahl von kommunalpolitischen Vertretern der AfD-Fraktion, meinetwegen in der Gemeinde Wandlitz oder im Landkreis Barnim. Allerdings heißt das Wahlergebnis auch, dass wir immer und immer wieder deutlich machen müssen, bei allem Verständnis für die Sorgen der Menschen, es gibt in einer komplexen Welt, die an ihre Grenzen stößt, an die Grenzen von Wachstum, an die Grenzen von Verfügbarkeit von Natur und Rohstoffen, keine einfachen Antworten mehr. Und deshalb werden wir nicht drum rumkommen, mit den Menschen zu überlegen, wie wir in der Welt zukünftig zusammenleben wollen und was wir ändern müssen. Und da spielt die Frage, wie kann man in einem demokratischen Gemeinwesen miteinander auch Streit aushalten, wie kann man zu Lösungen kommen, wie kann man akzeptieren, dass Mehrheiten Mehrheiten sind. Und einen solchen Demokratiebildungsort zu schaffen, vielleicht auch in Bogensee, das ist für mich auch Anstrengung wert und ist für mich auch eine der Möglichkeiten für einen Erhalt durch Nutzung in Bogensee.
Daniel Kurt hat deutlich gemacht, wieso Bogensee seiner Meinung nach erhalten bleiben muss. Neben der historischen und politischen Perspektive ist hier aber auch die bauliche Perspektive relevant. Bei der Frage Abriss oder nicht, da geht es um Dinge wie Gebäudesubstanz und Verfall und sehr häufig auch einfach um Geld. Ich wollte mir diese andere Option, den Abriss, mal genauer anschauen. Denn vielleicht wird hier ja noch eine andere Geschichte erzählt. Nicht ausschließlich darüber, wie wir mit dem historischen Erbe umgehen, sondern auch darüber, wie wir mit Ressourcen, Wohnraum und Flächen umgehen. Circa 14.000 Abrisse gibt es laut Umweltbundesamt pro Jahr in Deutschland. Dabei entstehen 7,3 Tonnen Bauabfall pro Sekunde. Das hat mir Elisabeth Bröhrmann erzählt. Sie ist Architektin und ist eine der Gastprofessorinnen im Bereich Architecture for Future an der Technischen Universität Berlin. Wir haben nicht gleich über Bogensee gesprochen, sondern erstmal übers Abreißen ganz generell.
Wenn Sie jetzt meinen Satz beenden sollten und ich sage, ein Abriss ist,
würde ich sagen, nicht mehr zeitgemäß oder einfach unnötig, muss kritisch hinterfragt werden, ist sinnlos.
Was ist denn das Problem mit Abrissen?
Also bei Abriss wird halt ganz viel Ressource und Gebäudebestand ja vernichtet. Und das sind ja alles Baustoffe, die irgendwann mal abgebaut worden sind, transportiert worden sind, schon aufeinander geschichtet worden sind und ja auch für eine lange Lebensdauer zusammengefügt worden sind. Und diese Gebäudesubstanz ist ganz oft noch total gut und kann gut weiterverwendet werden. Und wir reißen eben viel zu schnell diese Substanz ab. Und dieser Bauschutt, der dann entsteht, der geht die meiste Zeit oder das, der größte Anteil davon landet einfach auf der Halde. Also das wird nicht recycelt oder weiterverwendet. Und dadurch produzieren wir in Deutschland einfach im Bausektor eine Unmenge an Abfall und verschwenden wertvolle Ressourcen.
Und ist das was, was schon lange so gemacht wird? Oder beziehungsweise inwiefern ist es was, was man jetzt überdenken muss, was jetzt vielleicht auch nicht mehr, wie Sie gesagt haben, nicht mehr zeitgemäß ist?
Genau, also es wird natürlich viel immer wieder neu gebaut und die bestehende Gebäudesubstanz soll dann immer wieder angepasst werden oder auch unter dem Vorwand der Energieeffizienz wird dann abgerissen und ein Ersatzneubau hingestellt und das gilt es einfach neu zu überdenken, weil wir einfach ja nicht seit neulich, sondern eigentlich schon sehr, sehr lange, wie wir wissen, in einer endlichen Welt leben, in einer Welt, die jetzt gerade auch eine Klimakrise und eine Ressourcenkrise erlebt. Und da müssen wir einfach mit dem Bestand, den wir haben, viel wertschätzender und bewusster umgehen und den eben erhalten und wahren und damit weiterarbeiten, was wir ja schon vorhanden haben, weil da einfach so wahnsinnig viel wertvolle Energien und Emissionen schon drinstecken.
Es gibt ja aber dieses Argument, ich glaube, das schließt dann genau da an, was auch bei Bogensee zum Beispiel fällt, dass die Erhaltung oder die Instandsetzung am Ende teurer ist, als es abzureißen, weil der Abriss einen kleineren Teil der Summe kostet erstmal. Würden Sie dann sagen, das ist nicht so ein gutes Argument?
Nee, da muss man sich ja fragen, für wen ist es denn günstiger? Also für die kurzfristige wirtschaftliche Betrachtung ist es vielleicht günstiger auf dem Papier, aber genau da geht es eben auch um diese Lebenszyklusanalyse und auch darum zu gucken, welche Umweltfolgekosten stecken denn da noch mit drin. Und gerade bei Gebäuden, die ja eigentlich für die Ewigkeit konstruiert sind oder für eine sehr, sehr lange Zeit, die sind ja meistens noch gut. Und wir müssen eben dahin kommen, dass wir regelmäßig sozusagen finanzielle Mittel in die Hand nehmen, um Dinge instand zu halten, damit sie gut bleiben und reparierbar sind. Also wir müssen auch so konstruieren, dass die Dinge reparierbar sind und dann mit wenigen Mitteln über eine lange Zeit getragen werden können und gar nicht an diesen Punkt kommen, wo sie so verfallen sind und so vernachlässigt sind, dass es wirklich ein immenser Aufwand ist, sie dann instand zu halten.
Jetzt haben wir ja eher über Abriss versus Neubau gesprochen. Bei Bogensee zum Beispiel geht es ja eher um Abriss versus kein Neubau. Also es geht ja eigentlich sozusagen darum, etwas zu renovieren oder eben halt zu renaturieren und dann ist da gar nichts mehr irgendwann. Muss man da anders drauf blicken?
Naja, ich glaube, bei Bogensee muss man auf jeden Fall anders drauf blicken als jetzt bei einem Verwaltungsgebäude in der Berliner Innenstadt, ne? Weil einfach dieses historische Erbe da ist. Ich bin jetzt eben keine Historikerin und will mich auch gar nicht so sehr in diese inhaltliche Debatte einklinken. Rein baulich gesehen ist es definitiv so, dass so eine verbaute Fläche, auch wenn sie sehr aufwendig renaturiert wird, nie wieder so werden wird, wie es mal ursprünglich war. Also da dürfen wir uns auch nichts vormachen. Da ist einfach wahnsinnig verdichtete Erde, die versiegelt war und darunter ist das Erdreich tot. Ne? Also da müsste man schon sehr aufwendig alles auswechseln und so weiter, um da wirklich wieder ja, ein Naturstück hinzubekommen. Natürlich ist die Natur stärker, als wir uns das manchmal auch vorstellen können. Aber ich glaube, gerade was Bogensee angeht, haben wir da ja auch zum einen das historische Erbe, zum anderen aber ja auch ein baukulturelles Erbe, was ja Zeit Zeuge ist von diesen historischen Entwicklungen und was es auch deshalb schon zu bewahren gilt, um eben diese Zeiten auch nicht in Vergessenheit geraten zu lassen und da das eben auch entsprechend zu nutzen und zu überschreiben und in eine Zukunftsfähigkeit zu führen.
Wenn ihr noch ein paar andere Perspektiven auf die Zukunft von Bogensee und den Umgang mit dem Gebäude hören möchtet, dann hört doch nochmal in Folge 5 von unserem Podcast rein. Da wird die Perspektive der BIM auf den Gebäudebestand in Bogensee deutlich und Sven Heinemann von der Berliner SPD erklärt, warum er für den Abriss ist.
Also bei allen Gedanken und Plänen, die da so im Raum herumschwirren, was man mit Bogensee machen könnte und was man damit auch nicht machen könnte, all diese Ideen, die wir ja eigentlich auch schon vor 2 Jahren in unserem Podcast besprochen haben, bei all diesen Ideen, finde ich, sind 2 Sachen enorm wichtig. Erstens, Bogensee darf nicht zum Wallfahrtsort werden für Neonazis und Rechtsextreme oder von mir aus auch Identitäre, die daraus einen Ort machen wollen, um ihrem verqueren Gedankengut irgendwie zu frönen. Und das Zweite, was nicht passieren darf, ist meiner Meinung nach, dass alles in Vergessenheit gerät. Weil in so einem Vakuum dann erst recht Schindluder betrieben werden kann.
Wie es am Bogensee tatsächlich weitergeht, das ist immer noch nicht klar. Aber immerhin wurde Zeit gewonnen, um noch einmal zu überdenken, was aus dem Ort werden könnte. Mir kommt diese ganze Geschichte um Bogensee immer noch vor wie ein komplizierter Knoten, wo jede und jeder an einem anderen Faden zieht. Aber vielleicht lässt er sich ja doch noch lösen. Das wissen wir hoffentlich nicht erst, wenn wieder 2 Jahre vergangen sind. Wenn euch unser Podcast gefällt, dann empfehlt ihn gern weiter. Und folgt uns, denn wer weiß, vielleicht gibt es ja irgendwann wieder ein Update. Bogensee, Diktaturen im Wald ist eine Produktion der Gesellschaft für eine gute Zukunft. Redaktion, Recherche und Moderation Gina Enslin. Und Markus Dichmann habt ihr natürlich auch gehört. Idee Oliver Baumann-Gibbon. Produktion Feli Zernak. Studio und Schnitt Robert Draber. Sounddesign Joscha Grunewald. Coverdesign Kiran Nelgen.